palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die neueste Folge von Serie Amore, der Podcast für den italienischen Fußball, powered by F zu dem UMS. So sieht es nämlich aus. Wieder am Start. Diesmal endlich mal wieder nicht nur zu zweit, denn Mario Soike in Hamburg. Moin.
Grüße.
Und Mario Rica, meine Wenigkeit, in München haben sich dazu entschieden, dass der Marktwertwürfler und der Streaming-Schreihals mal wieder ein bisschen Niveau brauchen hier in dieser Runde. Deswegen sind wir ins vielleicht sogenannte Feuilleton des Sportjournalismus gegangen und wir grüßen von der Süddeutschen Zeitung Thomas Hürner.
Grüß Gott in die Runde und danke für die Ehre.
Ja, wer es noch nicht weiß, Thomas war ja auch schon mal bei uns. Seine Berechtigung findet er darüber auch, dass er Anhänger, Sympathisant oder vielleicht sogar glühender Tifoso von Inter ist. Das bedeutet auch, heute gibt es einen Inter-Schwerpunkt. Und ich würde mal sagen, besser hätte man es zeitlich eigentlich nicht treffen können. Ansage in den letzten Wochen von Inzaghis Truppe. Bisschen was muss es trotzdem natürlich zu den anderen Spielen geben. Und wir ballern direkt los, würde ich mal sagen. Meine etwas aufgedrehte gute Laune begründet sich dadurch aus extremem Schlafmangel. Also das wird sich wahrscheinlich im Verlauf der Folge entweder so ausdrücken, dass ich schweigsamer werde und nur noch Stichwortgeber oder mich anhöre wie ein sehr, sehr gut gelaunter Morningshow-Moderator, dessen erster Kaffee sehr gut war. So viel dazu. Was gibt's zu besprechen? Eigentlich wollten wir ja gestern schon während des Juve-Spiels aufnehmen. Das hat dann nicht geklappt, weil ich doch arbeiten musste. Deswegen habe ich auch wenig geschlafen. Ich glaube, Juve können wir mal ganz kurz insofern abhandeln, dass die jetzt zweimal unspektakulär mit 2-0 gegen Salernitana und Genoa gewonnen haben. Da würde ich sagen, ziehen wir keine weiteren Erkenntnisse draus. Bevor wir aber uns ausführlich um Inter kümmern, finde ich, ist es auf jeden Fall angebracht, über Atalanta und Napoli zu sprechen. Die sind aufeinander getroffen und es war ein wirklich sehr, sehr unterhaltsames Spiel. Bergamo gewinnt 3-2 im Diego Maradona. Dries Mertens hat mal wieder geliefert, es hat aber nicht gereicht. Napoli geht wirklich auf dem allerletzten Zahnfleisch, muss man so sagen. 7 Spieler haben gefehlt, 6 davon Stammkräfte, vielleicht so die 5 wichtigsten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Marius, mal ganz kurz zu Napoli. Glaubst du, die kriegen sich noch in den Winter gerettet und kommen dann nochmal wieder? Oder ist es das echt mit den ganz großen Ambitionen gewesen für diese Saison?
Was glaubst du? Naja, das finde ich ein bisschen fatalistisch, glaube ich. Klar, zweimal dann auch gegen die wirklich unmittelbar direkte Konkurrenz verloren. Das ist ja auch irgendwo schon ein Fingerzeig, aber trotzdem, jetzt haben sie halt 2 Punkte Rückstand auf Milan. Das sehe ich jetzt nicht so dramatisch. Milan hat genauso große Verletzungssorgen und wird sicherlich auch nochmal ein Spiel verlieren. Muss nur aufpassen, dass Inter nicht davon marschiert. Aber ich glaube, dass Napoli auch von den, weiß nicht, 3 verbleibenden Spielen, die jetzt noch sind, sicherlich auch nochmal 1 oder 2 oder 3 gewinnen wird.
Also Koulibaly und Osimhen kommen auf jeden Fall nicht wieder zurück in diesem Jahr, aber dafür zumindest Insigne und Ruiz. Aber ja, man hat halt 2 Topspiele knapp verloren, bei denen man den beiden durchaus einen Punkt hätte holen können. Mich hat auf jeden Fall beeindruckt, dass sie es mentalitätsmäßig, kämpferisch echt gut angegangen sind. Irgendwann ist halt so ein wenig die Luft ausgegangen, genau wie unter der Woche, als man dann den 2-0-Vorsprung bei Sassuolo noch hergegeben hat. Thomas, so aus Inter-Sicht, vor wem hast du mehr Respekt aktuell? Atalanta oder Napoli vielleicht so auch auf die nächsten Monate gesehen?
Ach, Respekt, ja, natürlich grundsätzlich vor allem Angst, aber jetzt nicht unbedingt vor irgendwelcher Mannschaft, die jetzt gerade genannt wurde, wenn ich ehrlich bin. Also ich glaube, dass Neapel so ein bisschen overperformed hat, wirklich gut reingekommen unter Spalletti. Und ja, jetzt so ein bisschen auch aufgrund der Sorgen, die ihr gerade skizziert habt, so ein bisschen auf den Boden wiederkommt. Nichtsdestotrotz absoluter Champions-League-Kandidat und Atalanta, ja, auch ein Champions-League-Kandidat, aber da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn es da in Richtung Meisterschaft ginge. Also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen.
Wobei ich sagen muss, ich finde sie, dass sie in der Breite echt zugelegt haben. Und sie hatten halt ihre Schwächephase, ne? Und jetzt sind echt alle Spieler zurück. Wenn Gosens kommt dann auch noch wieder, dann sind sie vollständig. Und mir ist aufgefallen bei dem Spiel, dass Atalanta oder Gasperini so ein bisschen versucht, auch etwas variabler zu werden. Also die spielen nicht mehr 90 Minuten Vollgas vorne drauf, sondern versuchen dann auch mal zwischenzeitlich so Ballbesitzphasen einzustreuen. Vielleicht auch gerade, wenn es in der Champions League, dass man unter der Woche hat, man es noch in der Hand, gegen Villarreal durch einen Sieg ins Achtelfinale einzuziehen. Ja, gerade so bei Doppel-Dreifach-Belastung eventuell ganz hilfreich, wenn man nicht nur Vollgas-Fußball spielt. Ich hätte noch eine Frage tatsächlich zu dem Spiel. An euch beide eigentlich. Habt ihr die Szene mitbekommen, wo Mario Rui sich so torwartmäßig in einen Schuss reinwirft?
Ich habe gar nichts gesehen von dem Spiel, muss ich gestehen.
Hast du das gesehen, Marius?
Auch nur die Highlights und da war das, glaube ich, nicht drin.
Ah, sorry. Okay. Das war irgendwann in der zweiten Halbzeit. Da wirft sich Mario Rui in einen Schuss, fälscht ihn zur Ecke ab und dann wird reklamiert, dass er auch mit der Hand dran war, weil er wirklich auch beide Arme so hochgerissen hatte, war mit der Fußspitze am Ball. Trotzdem waren die Arme so weit oben, dass es hätte 11 Meter geben müssen. Und in der ersten Zeitlupe sah es dann auch aus, als wäre wirklich vielleicht die Mittelfingerspitze am Ball gewesen. Aus einem anderen Winkel hat man aber dann deutlich gesehen, dass wirklich der mindestens 5 Zentimeter an der Hand vorbeigegangen ist.
Okay.
Und dann ist trotzdem der Schiedsrichter nochmal rausgegangen für 5, also nachdem er irgendwie aufs Ohr bekommt. Und dann geht er raus für 10 Sekunden, guckt sich's an, um dann halt eben keinen Elfmeter zu geben. Und das checke ich nicht. Also, dass da dann nicht der VAR einfach sagt, ja, war halt keine Hand, weiter geht's.
Also ja, wenn es so eindeutig ist.
Ja, vor allem, es ging ja um keine Warnung. Es ging ja darum, aus meiner Sicht, war der Ball an der Hand oder nicht.
Ja.
Also, keine Ahnung.
Nach Geschehnissen in der Bundesliga am Wochenende kann man eigentlich immer froh drum sein, wenn der VAR sich das, wie lange auch immer, anschaut.
Ja, aber insgesamt ist der richtig kaputt.
Ja.
VAR, wie vielleicht auch das Schiedsrichterwesen. Aber bevor ich da eine Anzeige bekomme, lehne ich mich wahrscheinlich lieber nicht zu weit aus dem Fenster. Klammer auf, Hinweis, ein Mitglied der vielköpfigen Serie Amore Community war selber Schiedsrichter und wurde auch beobachtet. Aber das ist auch schon 10, 15 Jahre her, deswegen ist davon auszugehen, dass aktuell alles super, super ist und immer nur ganz objektiv bewertet wird und es nicht danach geht, wer vielleicht besser ins System passt. So viel dazu. Nicht, dass da vielleicht mit zweierlei Maß gemessen wird.
Nee.
Stimmt, Marius, du hattest Milan noch kurz angedeutet. Die sind ja Tabellenführer. Zweimal, ach, ein bisschen wie Juve. Erst gegen Genua und dann gegen Salernitana.
Stimmt. Das einmal gewechselt für die beiden Abstiegskandidaten. War ja jeweils Pflichtsiege, ne?
Ja. Auch gerade das gegen Salernitana war nicht sonderlich inspiriert, aber die Frage ist halt, muss es das sein? Gerade bei diesen englischen Wochen in Italien habe ich ganz oft das Gefühl, dass da bei manchen Teams so mit Halbgas gespielt wird. Wenn es jetzt nicht gerade Lazio ist und Udinese vielleicht. Waren auch wilde Dinger dabei auf jeden Fall.
Ja, alle guckt euch die Highlights von Udinese Lazio oder andersrum an und was war das jetzt hier? Venezia Hellas.
Ja, auch ganz wild. Geil. Wurde wieder viel. Aber ich meine, dass ein Tolgaier Aslein in der, 9. Minute der Nachspielzeit das 4:4 erzielt, ist auch schon wieder pures Gold.
Mega.
Das ist nicht in den DMs von Doppelsechs gelandet, oder? Bei Instagram.
Die haben ja nicht schon in den letzten Wochen irgendwann mal über Udinese und die Ex-Bundesligaspieler da geredet.
Und über Inter, recht verächtlich, das ist nicht gut angekommen.
Ja. Jetzt kannst du dich rechtfertigen, jetzt wird hier zurückgeschossen, würde ich mal sagen. Und ich denke, wir kommen jetzt einfach mal zum Spitzenspiel, zumindest aus Thomas' Sicht. Und es war ja auch, ich meine, es waren viele, viele hochklassige Partien dabei, aber über diese wollen wir jetzt etwas ausführlicher sprechen und insgesamt, wie die Lage bei Inter ist. Weil du gesagt hast, du hast am Samstag nichts gesehen, generell noch, weil wir vorhin direkt angefangen haben aufzunehmen. Ein bisschen Smalltalk jetzt auch in der Sendung. Was hast du am Wochenende getrieben? In welchen Stadien warst du unterwegs?
Ich war am schönen Millerntor und habe mir dort St. Pauli gegen Schalke angeguckt. Das Zweitliga-Topspiel, das direkt losging nach dem Erstliga-Topspiel und direkt nach Inter gegen Roma. Und beziehungsweise Roma gegen Inter. Und ja, ansonsten war ich eigentlich gar nicht so viel unterwegs. Und bei dir?
Ja, ich war, als du Guido Burgstaller bewundert hast, habe ich Zapata bewundert sozusagen, aber auch nur aus dem schönen Ismaning. Und gestern Nacht war es noch ein bisschen Football. Ja, aber dann hast du doch auch nochmal. War auf St. Pauli noch Zuschauer?
Ja, tatsächlich so an die 20.000, weil diese Beschränkungen erst ab dieser Woche gelten. Also da war auf jeden Fall nochmal gut was los. Und ja, Stimmung am Millerntor ist natürlich immer mega. Also schon geil.
Herbstmeister, glaube ich sogar, ne? Nicht mehr einzuholen.
Vor dem großen HSV.
Ja gut, komm, schnell aus Hamburg weg, zurück ins Olympico. Da waren auch auf jeden Fall ordentlich noch Zuschauer da. Italien kriegt das ja insgesamt alles etwas besser hin aktuell, möchte man meinen. Aber hauptsächlich gefeiert hat der Gästesektor. Was hat dir denn an dem Spiel oder insgesamt gerade, muss ich mal sagen, was gefällt dir bei Inter am besten?
Die Variabilität, die hinzugekommen ist, seit Conte weg ist und durch Inzaghi ersetzt wurde. Also ich finde, dass da schon mehr Variabilität zu sehen ist im Spiel. Das ist einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so stur dieses System immer durchdrücken, sondern ja, doch vielleicht auch ein bisschen noch mehr Eigenverantwortung auf die Akteure. Ich finde, dadurch blüht zum Beispiel gerade auch so ein Hakan Calhanoglu ein bisschen auf. Also mir gefällt die Entwicklung unheimlich gut gerade bei Inter, muss ich ehrlich sagen.
Also ja, das sind jetzt 4 Siege in Folge in der Liga. Seit dem Unentschieden im Derby hat man Napoli geschlagen, Venezia, Spezia und jetzt eben die Roma.
Und vor allem in der Champions League mal endlich weitergekommen, das hat ja Conte nie geschafft. Das ist natürlich auch ein Zeichen dieser Entwicklung, die ich gerade schon erwähnt hatte. Also das ist ja lange überfällig gewesen und ich finde, da merkt man auch so ein bisschen, dass Conte der Mannschaft so ein Selbstverständnis zum Gewinnen, so eine Siegermentalität initiiert hat. Natürlich jetzt international, wie bei Conte üblich, jetzt nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber auf diesem Fundament kann Inzaghi, finde ich, ganz gut aufbauen oder macht es auch hervorragend. Und ja, also die Entwicklung, wie gesagt, gefällt mir sehr gut.
Und über die Roma halt auch wirklich in der ersten Halbzeit drüber gefahren, ne? Also Calhanoglu, ich muss da, glaube ich, auch mal Abbitte leisten, ehrlicherweise. Marius, rede du über ihn.
Ja, es ist ganz gut in Form, ne? Ich glaube, das, was Thomas gesagt hat, trifft das eigentlich ganz gut. Also er hat vielleicht auch ein bisschen erstmal ins System reinfinden müssen, so am Anfang der Saison. Das ist ja auch ganz normal. Und so wie das Selbstverständnis in der Mannschaft gekommen ist, den Umstellungen, die Inzaghi gemacht hat mit den leichten oder Feinheiten, sag ich mal, kam das dann jetzt langsam auch bei ihm. Und ein Calhanoglu mit viel Selbstbewusstsein war in jeder Mannschaft, glaube ich, dann nicht immer über super lange konstante Phasen, aber dann, wenn er es hatte, war sehr wertvoll. Und ich meine, hat er mal ein Spiel gehabt, wo er nicht gescored hat in den letzten Wochen? Ich glaube nicht. Also da war immer mindestens ein Tor oder ein Assist dabei. Und
waren es sogar 5 in Folge jetzt, oder?
Ja. Und ich meine, jetzt direkt verwandelte Ecke und auch der Pass auf Dzeko, also generell die ganze Kombination vor dem 2-0 von Dzeko war fantastisch.
Genau. Ja, das der Vollständigkeit halber. Also Tore, Calhanoglu, Dzeko, Dumfries, alle in der ersten Halbzeit. Gut, die Ecke ist natürlich dann auch die Höchststrafe für die Roma-Verteidigung. Darf so natürlich nicht fallen, ne? Erst an zwei Verteidigern vorbei und dann bekommt den Rui Patricio, der Torwart der ersten Halbserie der Halbserie in der Top 11 von Kollegen Markus. Wobei ich ihm tatsächlich da die größte Schuld wahrscheinlich nicht zuschreiben würde, aber es sah halt wirklich ziemlich albern aus.
Ja, also siehst halt scheiße aus dann als Torwart, aber er sieht den wahrscheinlich relativ spät, weil vor allem Zaniolo ganz falsch steht und das ist dann blöd gelaufen sozusagen.
Aber da auch die Dreistigkeit auch zu haben, das so zu probieren, also das war ja natürlich ein geplanter Move von Calhanoglu, spricht auch, wie gesagt, für sein Selbstbewusstsein. Und mich hat es natürlich sofort an einen gewissen Alvaro Recoba erinnert, ein bisschen Nostalgie. Aber war tatsächlich der erste Gedanke, den ich dann hatte, als ich die Szene gesehen habe.
Geil, ja, stimmt. Bevor wir noch tiefer bei Inter reingehen, lass uns ganz kurz, weil das natürlich auch Thema ist und irgendwie, ich weiß nicht, kommen sehen habe ich es nicht, aber es ist doch jetzt irgendwie bezeichnend, dass wir jetzt in Rom genau die Themen wieder haben. Es lief halt am Anfang ganz gut, aber ich meine, wir haben uns, glaube ich, öfter über Mourinho unterhalten. Wir haben oft gesagt, er ist genau der Richtige für die Stadt, für das Umfeld. Aber jetzt angesichts der ausbleibenden Erfolge, 2 Niederlagen in Serie, man ist nicht mal mehr auf einem Europapokalplatz. Viele, viele Artikel. Und dann kommt jetzt genau das, was sie irgendwie in Italien, glaube ich, in der ersten Euphorie bei der Verpflichtung nicht gemacht haben. Und jetzt ist es aber dieses Zenit überschritten, ausgezaubert, pipapo. Was halten wir denn davon, was die Roma gerade macht?
Nicht viel. Also es ist natürlich auch so, dass die, ich hatte im Vorhinein auch mit Markus über das Spiel ein bisschen geschrieben und er hat mir dann auch die Ausfälle irgendwie aufgezählt, sei es aufgrund von Verletzungen und von Sperre und ist deswegen direkt auch von einer Niederlage ausgegangen oder davon abgeschossen zu werden, was dann ja auch letztendlich einfach eingetroffen ist. Ist halt eine ziemlich beschissene Phase und so wie, wir haben das ja jetzt auch schon, weiß nicht, nach den Spielen gegen Bodø/Glimt und keine Ahnung gesagt, so wie Mourinho das alles zumindest in der Öffentlichkeit kommentiert und verarbeitet, sehe ich nicht, wie sie sich da jetzt irgendwie schnell rausziehen. Gut, jetzt geht's nächstes Wochenende gegen Spezia auf Montag. Das gewinnt man normalerweise, ne? Aber mal sehen.
Ein Mourinho darf man niemals tot sagen. Das, glaube ich, muss man aus der Vergangenheit mitnehmen. Also ich bin, was Mourinho, was die Sympathien und so weiter angeht, natürlich ein bisschen befangen noch vor diesen schönen, vor dem Hintergrund des schönen Triples vor 11 Jahren mittlerweile. Ich sehe ihn aber auch nicht als Auslaufmodell. Man muss trotz allem immer festhalten, meiner Meinung nach, abgesehen jetzt vielleicht von seinem Engagement bei Tottenham, er hat nichtsdestotrotz auch seit der Zeit bei Inter immer wieder Titel geholt und ich bin mir sicher, dass er ja aus der Roma durchaus noch etwas rauskitzeln wird und dass die Mannschaft insgesamt jetzt nicht unbedingt ein Titelkandidat ist. Dieser Meinung war ich von Anfang an und sie ist auch ja eher jung, würde ich sagen, und eher entwicklungsfähig. Und ich glaube, da sollte man auch einem Mourinho dann doch noch ein bisschen Aufbauarbeit zugestehen.
Ja, aber ist er dafür der Richtige?
Ich glaube, er ist tatsächlich mit diesem Primärziel zu Roma gekommen. Also er hat sich, da habt ihr natürlich recht, in der Vergangenheit nicht unbedingt komplett dadurch ausgezeichnet. Also da war er ja eher Typ Conte, schneller Erfolg, möglichst viel Erfolg und dann eine relativ ausgelaugte Mannschaft hinterlassen. Aber ich denke schon, dass Mourinho so ein bisschen, er geht ja nicht zu Roma und möchte das Triple holen. Also ich glaube, er stellt sich da dieser Realität und er hat ja auch in der Vergangenheit durchaus Spieler entwickeln können. Also es war jetzt nicht, dass er komplett darauf verzichtet hätte, irgendwie junge Spieler zu entwickeln. Das hat er ja hin und wieder doch hinbekommen, wenn es irgendwie die Situation zugelassen hat.
Da würde ich mir dann auch die Frage stellen, Marius, ist es vielleicht auch so, dass sie genau da stehen, ungefähr, wo sie hingehören? Wir haben, glaube ich, gesagt, wenn es super, super, super gut läuft, dann kratzt er vielleicht an der Champions League, aber ansonsten ist es genau irgendwie 5 bis 8, aber im besten Fall halt irgendwie schon eher 5 oder 6.
Vermutlich ist das das, was der Kader so hergibt. Ja. Kann man eigentlich nicht groß was anderes sagen. Klar, jetzt ist die Fiorentina aktuell davor, die sich unglaublich gut entwickelt haben. Aber ansonsten sind da jetzt, also die Mannschaften, die davor sind, welche, wo man das vielleicht hätte auch vermuten können. Klar, ich habe auch gesagt, dass sie, also mit meinem Tabellentipp waren sie auch Vierter am Ende, weil ich dann irgendwie dachte, dass, weiß nicht, auf den Überraschungsfaktor noch ein bisschen setzen, auf den Mourinho-Faktor und ja, bin ich doch ein bisschen aus dieser Traumwelt vielleicht rausgerissen worden. Denn jetzt 7 Zählern sind es, 9 schon Rückstand auf Atalanta auf Platz 4.
Ja gut, dann wiederum ist die Frage, warum ist dann der Aufschrei so groß?
Weil der Name Mourinho ist. Also ich glaube, man verbindet einfach Titel mit diesem Namen und das wird aber, wie gerade schon angesprochen, glaube ich, der Möglichkeiten nicht ganz gerecht, die er halt bei der Roma einfach hat.
Ja, okay, macht Sinn.
Und ich glaube, also weiß nicht, bei der Roma ist es halt immer laut. Ja.
Das kommt hinzu, ja. Was wiederum ein geeignetes Umfeld dann damit auch für Mourinho ist, der da noch ein bisschen Würze reinbringt.
Ja, absolut. Aber wird auf jeden Fall spannend zu beobachten. Und ja, wie ihr schon gesagt habt, das Umfeld gibt auf jeden Fall genug dafür her, dass es da in den nächsten Wochen noch Gesprächsstoff geben wird.
Also wenn sie nicht völlig abschmieren, dann glaube ich, müssen wir uns nicht darüber unterhalten, dass Mourinho vor Saisonende gehen muss. Außer Everton kauft ihn jetzt ab. Das wird ja in englischen Yellow Press Blättern schon behauptet.
Ja, echt?
Ja, ja.
Ja, da bist du natürlich noch mehr im Thema. Ich glaube, die anderen Spiele können wir nachher ganz kurz am Ende noch, falls wir Zeit haben, besprechen. Lass uns jetzt weiter über die Entwicklung unter Inzaghi besprechen bei Inter. Ich hatte ja am Anfang zwischenzeitlich mal meine Zweifel, Thomas, weil ich dann auch gemeint habe, vielleicht ist die Aufgabe so dieses Umbruch, dadurch, dass eben gerade so elementare Personen gegangen sind mit Lukaku und Conte, für Inzaghi irgendwie ein bisschen zu groß sind. Gab es für dich einen Moment, wo es Klick gemacht hat und wo du gesehen hast, jetzt funktioniert's und warum?
Also ich hatte tatsächlich gar nicht die ganz großen Zweifel von Anfang an Inzaghi. Also ich habe mich ehrlich gefreut, als er dann direkt als Trainer eigentlich verkündet worden war. Und ja, ich finde, er hat schon bei Lazio bewiesen, dass er einen attraktiven Fußball spielen lässt, dass er ja auch die Kapazität hat, aus einer Mannschaft die Potenziale rauszuholen. Und ich finde, diesen Weg setzt er jetzt unablässig bei Inter fort. Also was mich am meisten überzeugt ist, im Vergleich zu Conte, einfach die Sache, dass diese Mannschaft jetzt auch mal mit 80 oder 90% so ein Spiel einfach routiniert runterspielen kann. Ich glaube, das ist in mehrerlei Hinsicht einfach unfassbar wichtig. Also zum Beispiel eben auch international, dass man da noch ein bisschen Power und Energie hat. Und um dann eben auch mal so ein Spiel in Donetsk zu gewinnen, was bei Conte dann immer wieder missraten ist, weil die Mannschaft einfach irgendwie dann doch immer an ihre Kapazitätsgrenze getrieben wird und getrieben wird und getrieben wird. Und ich bin der Meinung, dass da so eine neue Routine mit Inzaghi reingekommen ist und die wird immer besser sichtbar in den vergangenen Wochen.
Und er hat selber dann nach dem Spiel sogar noch gesagt, dass er nicht glaubt, dass es jetzt irgendwie ansatzweise die beste Leistung Inter war, die man abgerufen hat.
Genau.
Ist das nochmal so, meint er das komplett ernst oder ist das eher nochmal so ein bisschen die Brust noch breiter machen und sagen, wir können noch viel, viel mehr?
Also vielleicht hat er schon irgendwie da in seine Meinungsbildung mit einfließen lassen, dass es schon der desolate Roma in der ersten Halbzeit war und dass man dann eben in der zweiten Halbzeit dann halt, wie gesagt, routiniert das Ganze runtergespielt hat. Aber dass die Mannschaft immer noch unfassbar viel Potenzial hat, auch ohne Hakimi, auch ohne Lukaku, ich finde, das sieht man immer wieder und das liegt auch daran, dass eben, wie wir vorher ja schon gelobt haben, dass Calhanoglu einfach jetzt auch mehr Verantwortung übernimmt, gefühlt, als es noch bei Milan der Fall war. Dass ein Barella, der sowieso der zukünftige Kapitän wahrscheinlich ist, ich finde, nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht hat. Er ist jetzt vielleicht die vergangenen 2-3 Spiele nicht mehr ganz so überragend wie noch zu Beginn der Saison, aber er hat einfach so eine Wucht und auch wenn ich jetzt vielleicht irgendwie einen Shitstorm kassiere oder riskiere, für mich ist Barella der bessere Kimmich, also weil er einfach alle Qualitäten zuzüglich Impfstatus, nehme ich an, verbindet, die ein Kimmich auszeichnen, plus dieses Raumgreifende, das er hat. Er kann ja, er ist ja gefühlt überall und kann mit dem Ball am Fuß auch Meter gehen. Und also ich finde diese Kombination im Mittelfeld, auch mit Brozovic, der so eine unfassbar ordnende Hand geworden ist in den vergangenen Jahren, kaum zu glauben eigentlich, wenn man ihn in seinen ersten Spielen damals bei Inter gesehen hat, damals noch irgendwie ein blondierter, ein blondierter Spaßmacher und irgendwie nicht ganz ernst zu nehmend und es ist vor allem das Mittelfeld ist, glaube ich, so die Kernkompetenz, die Inzaghi auch stärken will.
Ich meine, das ist schon auch dann so ein bisschen adaptiert, hat man bei Lazio ja auch oft gesehen. Und ich finde, wo sie sich auch wirklich weiterentwickelt haben, ist, dass es kaum noch möglich ist mit diesem, komm, wir stellen Brozovic zu und dann kann Inter nichts mehr machen. Ne? Das funktioniert halt nicht mehr, auch eben aufgrund von Barella.
Absolut, ja.
Und dieser Kombi eben, dass eben auch so ein Calhanoglu, der schon immer ein unfassbar guter Kicker war, ne? Aber dass der jetzt einfach offenbar mehr Verantwortung übernimmt. Also ich hatte den nicht so verantwortungsbewusst tatsächlich auch bei Milan in Erinnerung, wenn ich ehrlich bin.
Was glaubst du, woran liegt das, Marius?
Dass er diesen Schritt jetzt gemacht hat, quasi? Mhm. Boah, gute Frage. Vielleicht wir haben das ja letzte Saison schon gesagt, dass ihm sicherlich diese Lernzeit unter Zlatan sehr geholfen hat. Und jetzt hat er eben diesen Schritt aus dem Schatten heraus zu einem anderen Verein gemacht, wo er auch wirklich zentral ins Spiel eingebunden ist. Und ja, die Sachen, die er da gelernt hat, die kann er jetzt abrufen.
Thomas, Dumfries hat sein erstes Tor gemacht. Der war zwischenzeitlich, als es eben mal nicht ganz so optimal lief, auch natürlich von der emotional aufgeladenen Inter-Bubble dann ganz, ganz schnell als Fehleinkauf abgestempelt worden. Wie siehst du ihn so?
Ja, das geht ja immer ganz schnell, das, was du gerade angesprochen hast. Also das war ja tatsächlich auch bei Hakimi am Anfang der Fall und bei unfassbar vielen Außenverteidigern, wenn ich so zurückblicke in die vergangenen Jahre. Ich finde, er hat ein super Potenzial und man muss natürlich auch einen großen Respekt vor Damian einfach haben, der einfach so unfassbar solide spielt, dass es dann sich natürlich lohnt, der Gedanke, dass man eben einen jungen, dynamischen Spieler so ein bisschen erstmal in der neuen Liga hinter dem soliden Damian aufbaut. Und ja, also ich denke, dass Dumfries auf jeden Fall noch Potenzial nach oben hat, vor allem was die Defensiv-Aufmerksamkeit angeht. Aber nach vorne ist der Junge grandios. Und einem Hakimi trauert man schon noch ein bisschen hinterher, aber auf lange Sicht glaube ich schon, dass Dumfries dort eine tragende Rolle einnehmen wird.
Wo kann es denn hingehen dieses Jahr?
Scudetto?
Ja, schon Titelverteidigung, oder?
Ja, denke ich schon, dass das der Anspruch sein muss. Und ich wäre jetzt auch gar nicht erzürnt und unfassbar böse und würde auch nicht mit einer Fackel irgendwie vor San Siro aufmarschieren, wenn es dieses Jahr nichts wird, weil doch eben zwei große Stützen gegangen sind und weil der neue Trainer irgendwie auch eben neu ist, ne? aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass auch Inzaghis Anspruch ist, endlich mal für sich selbst einen großen Titel zu holen.
Und in der Champions League, ich meine, man hat jetzt zumindest mal das geschafft, was Conte nicht geschafft hat, in die K.O.-Runde einzuziehen. Das Spiel gegen Real, eigentlich kann man da auch befreit sogar vielleicht sich den Gruppensieg erschießen.
Durchaus möglich. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine auffällige Fortentwicklung, die Inzaghi eben vorangetrieben hat, einfach auch ein bisschen diese Souveränität auch international abrufen zu können. Und wenn man zum Beispiel jetzt nochmal national kurz schaut, also man muss ja auch ehrlich sagen, gegen Milan hätte man gewinnen können, gegen Juve hätte man gewinnen müssen. Also du hättest eigentlich auch durchaus 4 Punkte mehr haben können, wärst damit an der Tabellenspitze, ohne jetzt zu sehr in den Konjunktiv abzugleiten, aber es ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die stabil genug ist, um auch die Konkurrenz hinter sich zu lassen, die stärker wird, meiner Meinung nach, aber wie vorher schon mal erwähnt, jetzt nicht unbedingt furchteinflößend ist.
Und in der Königsklasse, wenn ich mir das gerade mal so anschaue, könnte es ja, jetzt mal vielleicht abgesehen von PSG, wirklich aktuell ein ziemlich großer Vorteil sein, als Gruppensieger dann in den Lostopf zu kommen fürs Achtelfinale.
Ja, total. Und das sind ja auch wichtige Einnahmen, die jetzt die vergangenen Jahre immer wieder verpasst wurden. Also wenn man das aufaddiert, sind wir dann wahrscheinlich auch schnell im Bereich der 100 Millionen oder so.
Ja, die haben auf jeden Fall gefehlt.
Ja, definitiv. Apropos fehlende Einnahmen bzw. Kohle nochmal reinbekommen. Was gibt es denn eigentlich Neues vom Eriksen-Vertrag?
Also meines Wissens nach, das war zumindest mein letzter Kenntnisstand, wird gerade überlegt, ob man den nicht auflösen wird.
Aber hätte es dann zur Folge, dass da dann trotzdem noch irgendwas gezahlt werden muss oder dass sich vielleicht sogar Inter irgendwie was wiederholt? Ich meine irgendwo, Marius, ich habe irgendwo gelesen, dass die vielleicht sogar an die UEFA dann ran wollen, weil er sich ja da eben sozusagen beim UEFA-Turnier verletzt hat, in Anführungszeichen. Weißt du da mehr?
Tatsächlich nicht. Mein letzter Stand ist nur, dass er wieder trainiert in Dänemark. Und das, was Thomas gesagt hat, also dass Inter da sicherlich drüber nachdenkt, aber Details weiß ich leider nicht.
Okay. Ja, so ist halt leider, muss man natürlich auch sagen, das Geschäft irgendwo, ne? Also es sind alle Gott froh, dass während der Euro da nochmal alles gut gegangen ist. Aber nichtsdestotrotz ist Eriksen eben auch einer der Top-Verdiener, beziehungsweise jetzt der Top-Verdiener, weil er, glaube ich, genauso viel verdient hatte wie Lukaku seinerzeit. Und dass Inter jetzt irgendwie dann doch schaut, ja, entweder seine spielerischen Fertigkeiten wieder zu integrieren, was ja offenbar eben nicht klappt, oder eben ja sein Gehalt irgendwie vom Budget wegzubekommen, das ja ist eine normale Reaktion, die wahrscheinlich jeder Club in der Situation vollziehen würde.
Ja, klar, hast du irgendwie recht in jedem Fall. Marius, ich habe so viel gefragt. Was willst du denn noch von Thomas wissen?
Erstmal möchte ich noch einen Schwank aus der Community einbringen. Und das habe ich in den letzten Wochen immer so gerne gemacht. Deswegen möchte ich jetzt auch nochmal unseren Juve-Fan Vito zitieren, wegen der Ambitionen von Inter. Der hatte Juve hat irgendwie ein neues Trikot mal wieder präsentiert, das soll eine Hommage an die WM 2006 sein soll. Und er meinte, wegen der ganzen Ermittlungen, die es da bei Juve gibt, die Vibes dazu passen momentan. Juve wird zwangsabgestiegen, Inter ist das ganze Jahr Dritter und wird am Ende Meister plus 1-2 Scudetti als Bonus on top. Da werden Erinnerungen wach.
Ja, okay.
Also ich muss ja dazu sagen, es ist bemerkenswert, dass das stimmt schon, da bin ich irgendwie natürlich dann bei den Juve-Fans, obwohl es natürlich gegen mehrere Vereine Ermittlungen gibt, steht Juve da schon immer sehr im Mittelpunkt. Dass sich in der Opferrolle suhlen, ist aber auch Tradition, oder?
Na klar.
Ja, und wenn man sich jetzt irgendwie auch die Historie der Verfehlungen bei Juve anschaut, also das geht los in den 90ern mit erwiesenem Epo-Doping und Calciopoli und Schwarzhandel mit Mafia-Akteuren und jetzt diese Sachen wieder. Ja, also man kann sich auch etwas zu sehr, jetzt wirklich auch der sportjournalistische und möglichst objektive Blick auf das Ganze, man kann sich auch sehr in dieser Opferrolle suhlen, also meiner Meinung nach. Ja, mich würde mal interessieren, wie der FC Bayern wahrgenommen würde, wenn er auf ähnliche vereinszentrierte Straftaten bzw. Auffälligkeiten zurückblicken müsste.
Da haben sie ja auch einiges, aber tatsächlich immer nur personalisiert, muss man sagen.
Ja, das sind ja häufig Privatsachen der Akteure gewesen und jetzt nicht vereinsmäßig initiiert.
Ja. Naja, aber tatsächlich nochmal die kleine Stichelei zwischendurch musste dann mal sein, aber auf Inter speziell nochmal zu sprechen zu kommen. Ich finde das, was Inzaghi jetzt auch am Wochenende ziemlich gut gemacht hat, ist das, was vielleicht jetzt auch den anderen Vereinen eben da oben fehlt, und zwar die Tiefe des Kaders auszunutzen. Nicht nur am Wochenende, sondern auch schon die ganze Zeit davor. Jetzt hat Lautaro mal 90 Minuten Pause bekommen und D'Ambrosio hat irgendwie hinten gespielt und er hat aber auch in der zweiten Halbzeit relativ schnell Barella ausgewechselt. Dzeko, Bastoni, Çalhanoğlu, die alle noch irgendwie eine Schonzeit bekommen haben, und dann kannst du halt immer noch mit Di Marco, Sensi, Vecino, Vidal, Alexis Sanchez große Qualität einwechseln, und ich glaube, dass das ist, was Inter vielleicht aktuell ein bisschen von der Konkurrenz abhebt und deswegen auch letztlich in Richtung Scudetto bringen wird. Und ich denke, da wird Thomas mit mir auch übereinstimmen, oder?
Absolut. Das geht ja auch ein bisschen wieder in die Richtung, was ich vorher gemeint hatte, so einfach mal so ein Spiel mit 80-90% übers Ziel bringen oder durchs Ziel bringen. Das funktioniert natürlich besser, dieses Konzept, wenn du da ein bisschen durchrotieren kannst. Und das macht die Inzaghi tatsächlich, finde ich, sehr geschickt. Und ja, dann wären wir eigentlich fast wieder beim Thema Champions League. Das hat Abstrahleffekte auf sämtliche Bereiche.
Das macht er, also das unterscheidet ihn echt von einigen anderen Trainern aus der Spitzengruppe. Ich glaube sonst, ja, Gasperini macht es auch, finde ich noch sehr clever. Aber es gibt ja schon einige, die ja Rotation nicht wirklich haben wollen.
Wobei Inzaghi natürlich da auch auf ein breites Portfolio an guten Akteuren noch in der zweiten Reihe zurückgreifen kann. Also jetzt weitaus mehr tatsächlich auch als die Konkurrenz.
Genau, ja.
Ihr beide müsst demnächst in euren regulären Arbeitstag starten. Deswegen würde ich das Inter-Thema, sei so denn niemand mehr was ganz Großes hat. Ich wollte noch genau sagen, weil der Name gerade auch einmal gefallen ist, Bastoni, finde ich, hat mir auch wieder sehr, sehr gut gefallen. Und ich meine, müssen wir eh nicht drüber reden, dass der noch eine ganz, ganz große Zeit wahrscheinlich vor sich hat oder Zeiten.
Immer grandios, der Junge, wirklich.
Ja, also auch echt offensiv irgendwie, was da von ihm kommt, diese Saison, damit hätte ich nicht unbedingt gerechnet.
Bekommt auch, finde ich, noch mehr Freiheiten im Spielaufbau als unter Conte.
Genau, das ist ja auch das, was ich vorher kurz angesprochen hatte. Ich finde, dass so ein bisschen mehr Eigenverantwortung jetzt den Spielern übertragen wird. Das merkt man eben bei einem Çalhanoğlu, das merkt man bei einem Barella, das merkt man aber eben auch bei einem Innenverteidiger beziehungsweise Defensivmann wie Bastoni. Und ich glaube, dass diese Mannschaft jetzt einfach einen Punkt erreicht hat, wo die Spieler für sich genommen mehr Verantwortung übernehmen können, da sie in der Entwicklung persönlich so weit gekommen sind.
Ja, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, finde ich. Ein sehr, sehr guter Punkt.
Ja, auf jeden Fall.
Wird auf jeden Fall spannend, aber nicht nur aufgrund dessen, was uns Thomas alles erzählt hat, sondern auch, ja, deswegen, weil was wir alles in den letzten Wochen gesehen haben, Inter in jedem Fall ganz, ganz großer Titelanwärter für mich. Es geht jetzt weiter unter der Woche bei Real, dann noch in diesem Kalenderjahr empfängt man Cagliari, man spielt in Salernitana, also bei Salernitana in Salerno, und empfängt kurz vor Weihnachten Torino. Also gut möglich, dass die kurze Winterpause Inter an der Tabellenspitze sehen wird, aus meiner Sicht, im neuen Jahr, dann in Bologna und dann das Duell gegen Lazio. Da wird es dann ein bisschen tougher, dafür kommt dann auch noch ein Auswärtsspiel bei Atalanta und so. Sehr, 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 sehr interessant, was da alles auf uns zukommt. Wie gesagt, die Zeit läuft uns ein wenig davon. Die restlichen Spiele, da gibt es heute keine Opta-Mario-Sachen. Der Spieltag unter der Woche lohnt sich auch auf jeden Fall vom ein oder anderen Spiel nochmal die Highlights anzugucken. Lazio Udinese haben wir angesprochen, aber eben auch die Fiorentina, die weiter performt, Sampdoria geschlagen hat, Bologna hatte da die Roma geschlagen. Vom Wochenende bleibt auf jeden Fall übrig, dass Venezia nach einer 3-0-Führung noch gegen Hellas verliert. Das sind schon natürlich ganz, ganz bittere Zähler, die einem da flöten gehen im Abstiegskampf, wobei sie ja verhältnismäßig echt auch für das, was wir eventuell erwartet hatten, sehr, sehr gut dastehen. Und ja, Florenz hat Marius vorhin auch erwähnt, dass die weiter sehr, sehr gut unterwegs sind, punktgleich mit Juventus, aber auch Juve 7 Punkte schon jetzt hinter Atalanta. Also das Ergebnis bei Napoli-Atalanta war für Juve natürlich so ein bisschen der Worst Case. Da sind die Champions-League-Plätze schon irgendwie ganz schön aus der Reichweite gekommen, weil man eben ja auch sagen muss, dass ich aktuell niemanden der vier da oben wirklich patzen sehe. Und im Abstiegskampf, ja, also Schewa-Effekt hat irgendwie nicht so richtig gezogen. Da steht jetzt dann am Wochenende das Derby vor der Tür gegen Sampdoria. Auch ein Abstiegsduell, 5 Punkte liegt man hinter Samp. Cagliari ist erst noch unterwegs, zum Beispiel jetzt auch noch am Montagabend nach der Aufzeichnung gegen Torino. Und wer hat auch noch nicht gekickt? Empoli hat auch noch nicht gekickt. Empoli spielt noch gegen Udinese. Also da könnt ihr heute Abend sogar Live-Watch Rincon und Tolgay Arslan machen.
Wallacy fehlt leider rot gesperrt nach seiner roten Karte in der 100. Minute.
Ja, Platzverweise hatten wir auch wieder ein paar, ne? Ja. Auch jetzt am Wochenende Milinkovic-Savic. Was war da los? Ich habe es nicht gesehen, nur innerhalb von einer Minute gelb-gelb-rot.
Nee, weiß ich nicht. Habe ich auch nicht gesehen.
Ja, whatever. Whatever. Tippspiel lief bei mir unter der Woche super und jetzt am Wochenende wieder komplett beschissen.
Ja, same. Wobei, ich weiß gar nicht, ich habe unter der Woche ehrlich gesagt gar nicht reingeguckt. Aber jetzt der Spieltag am Wochenende mit 8 Punkten bisher zum Abgewöhnen.
So sieht es bei mir auch ein bisschen aus, ehrlicherweise.
Wieder weit entfernt von den Top 10.
Ja. Harvey Dent, 22 Punkte nach 8 Spielen.
Das ist eine Ansage.
Die Montagsspiele stehen noch aus, ey. Junge, Junge. Ja. Aber sonst Spitzengruppe unverändert. Del Piero 10 führt noch an. Keine Ahnung, ich bin auf Platz 87. Ich bin schon fast 60 Punkte weg von der Spitze. Wo stehst du, Marius?
Jetzt auf Platz 17.
Was?
Punktgleich, aber irgendwie 2 Plätze vor dem Kollegen Tippmann.
Ah, okay, vielleicht der direkte Vergleich, man weiß es nicht.
Ja.
Thomas, bist du eigentlich in der Tipprunde?
Nein, ich bin nicht dabei.
Frechheit. Naja.
Besser so, weil das ist nicht unbedingt meine große Stärke. Also hohes Blamagepotenzial.
Okay, na aber blamiert hier heute hast du dich nicht. Das war sehr, sehr interessant und sehr, sehr aufschlussreich. Doch auch wieder nochmal Eindrücke, ja gerade so von Leuten, die dann sich vielleicht noch mehr mit dem Verein beschäftigen. Immer höchst spannend.
Ja, vielen Dank.
Danke dir. Marius, hast du noch irgendwas? Oh, wir müssen mit dem Assoziationsding enden eigentlich.
Oh ne? Ja, absolut. Das ist Pflicht. Und nee, Parma hat 0-0 gegen Ascoli gespielt. Also der Iacchini-Effekt ist auch noch nicht da.
Aber Kappe trägt er, oder?
Ja, klar.
Okay, sehr gut. Ich habe nichts vorbereitet. Wer wäre denn dran gewesen?
Damn, ich, ne?
Ja.
Wow.
Ha, jetzt musst du mal spontan sein.
Jetzt muss ich spontan sein, aber das... Das kriegen wir alles hin.
Thomas darf beginnen. Also Thomas, Marius sagt jetzt irgendwas und du musst das Erste, was dir dazu einfällt, dann sagen.
Ja, dann passt ja eigentlich ganz gut. Du hast ihn erwähnt, zwar nur in einem Halbsatz, aber die Erwähnung habe ich von dir natürlich erwartet auch. An welchen Spieler denkst du, wenn der Name Alvaro Recoba fällt, mit dem er dann rumkombiniert?
Jetzt ist mir komischerweise, ich weiß auch nicht warum, Juan Sebastian Verón eingefallen. Obwohl die beiden jetzt gar nicht so viel verbindet. Die haben auch maximal 2 Jahre zusammen mit dann gespielt und ja, keine Ahnung, irgendwie 2 geile Kicker, vielleicht ist das die Assoziation so.
Verón geht immer.
Finde ich auch.
Ja, absolut.
Ich muss lustigerweise, das ist Serie A fern, Aber ich denke an Diego Forlan.
Mhm.
Bei den Urus gemeinsam.
Ja. Dann gehe ich gehe zu Bobo Vieri.
Kann der mal wieder auflegen demnächst?
Macht er das?
Der ist doch auch DJ, dachte ich.
Ach so. DJ Bobo. Nee, Bobo DJ.
Bobo DJ. Ja, nicht, dass dann noch irgendwie ein Markenstreit ausbricht.
Ich sehe nur immer, dass er viel im Stadion auf jeden Fall ist.
Ja, der zahlt für seine Eintrittskarten, ne?
Natürlich. trinkt nicht den Vorrat an Vino Rosso hinten weg.
Nee, das macht er nicht. Der macht noch fünfmal die Woche Sport. Naja, ja. Das soll es gewesen sein. Kommt gut durch die Woche, bleibt gesund, lasst euch boostern. Auf bald.
Adios, ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Phones.